Viele Christen sehnen sich nach einem echten, lebendigen Erleben von Christus, stoßen aber in der Praxis auf eine unsichtbare Mauer. Gute Traditionen, geistlich klingende Lehren und religiöse Formen drängen sich in den Vordergrund. Oft ist vieles christlich, aber nur wenig wirklich Christus. Der Kolosserbrief ist in eine solche Situation hineingeschrieben worden und hilft, den Blick wieder auf den einen zu richten, der in Gottes Augen alles ist. Wenn Gutes Christus ersetzt, der Hintergrund von Kolosse. Die Gemeinde in Kolosse war von Anfang an kein geistlich toter Ort. Menschen waren zum Glauben gekommen, Christus war verkündigt worden, Liebe und Glaube waren sichtbar. Und doch beschreibt Paulus eine Entwicklung, in der das Gemeindeleben immer stärker von der umliegenden Kultur durchzogen wurde, philosophische Spekulationen, jüdische Festordnungen, asketische Übungen, mystische Engelverehrung. All das trug fromme Kleider, wirkte beeindruckend, streng, ernsthaft und genau darin lag seine Gefahr. In Kolosser 2:8 heißt es, seht zu, dass niemand euch als Beute wegführe durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Elementen der Welt und nicht gemäß Christus. Nicht offen gottlose Einflüsse werden hier genannt, sondern gedanklich hochstehende, religiös klingende Konzepte, die sich an die Stelle der Person Christi schieben. Die Gemeinde sollte ein Haus sein, das von Christus erfüllt und von ihm geprägt ist. Stattdessen war jene Gemeinde von der Kultur durchdrungen worden. Weitgehend war Christus als das einzigartige Element im Gemeindeleben durch verschiedene Aspekte dieser gemischten Kultur ersetzt worden. Das, was die Gemeinde ausmacht, sollte Christus und Christus allein sein, denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Daher sollte der Inhalt der Gemeinde nichts anderes sein als Christus selbst. Was in Kolosse geschah, entlarvt eine tiefe geistliche Dynamik, nicht nur offenkundiges Böses, sondern gerade das kulturell Hochstehende, moralisch Anerkannte und religiös Respektierte kann Christus aus der Mitte drängen. Strenge Regeln, Festtage, Speisegebote, besondere geistliche Erlebnisse, all dies kann das Gewissen beruhigen und das religiöse Ego nähren, ohne dass das Herz wirklich an Christus hängt. Paulus spricht von Satzungen wie »Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht« und fügt hinzu, sie hätten zwar einen Schein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes, sind aber ohne Wert und dienen nur zur Befriedigung des Fleisches. Der Schmerz dieses Abschnitts liegt darin, dass etwas objektiv Gutes, Selbstdisziplin, Demut, Gottesdienst, pervertiert wird, indem es die Stelle des lebendigen Christus einnimmt. Damit rückt Kolosse uns sehr nahe. Kaum jemand ersetzt Christus heute mit heidnischen Götzenstatuen, viel häufiger geschieht es mit theologischer Brillanz, makelloser Gemeindestruktur, ehrwürdigen Traditionen oder persönlicher Askese. Man kann über Christus reden, für Christus arbeiten, sich für Christus aufopfern und doch innerlich von anderen Zentren gesteuert sein, vom Bedürfnis, geistlich anerkannt zu werden, von der Sicherheit vertrauter Formen, von der Faszination religiöser Tiefe. Kolosser 2:16-17 stellt dem eine andere Sicht entgegen, so soll euch nun niemand richten wegen Speise oder Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, deren Körper aber Christus ist. Alles, was Gott gegeben hat, Feste, Ordnungen, Formen, ist nur Schatten, der Körper, die Substanz, ist Christus selbst. Gerade darin liegt eine stille Ermutigung, Paulus demontiert nicht jede Ordnung, jede Form, jede asketische Praxis, als wäre jede Struktur automatisch verdächtig. Er öffnet den Blick für den Kern, wo Christus als Person das Innere ausfüllt, verlieren selbst gute Dinge ihren Anspruch, Mittelpunkt zu sein. Der Hintergrund von Kolosse ruft dazu, im eigenen Leben und im Gemeindeleben sensibel zu werden für jedes gute Element, das unmerklich die Stelle des Herrn im Herzen besetzt. Die Warnung ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Denn derselbe Christus, der in Kolosse an den Rand gedrängt wurde, ist derselbe, der heute in seiner Sanftmut anklopft, korrigiert, neu ausrichtet und seine Gemeinde wieder mit sich füllt. Wo er neu in den Mittelpunkt rückt, müssen wir nicht in kulturlosem Vakuum leben, sondern erleben, wie selbst unsere Kultur, Begabung und Frömmigkeit ihr wahres Maß finden, als Ausdruck, nicht als Ersatz des einen, der in uns wohnt. Seht zu, dass niemand euch als Beute wegführe durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Elementen der Welt und nicht gemäß Christus. So soll euch nun niemand richten wegen Speise oder Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, deren Körper aber Christus ist. Der Hintergrund von Kolossä legt die Frage offen, ob Christus im eigenen Leben tatsächlich das Innere ausmacht oder ob fein verwobene religiöse, kulturelle oder intellektuelle Muster unbemerkt das Zentrum eingenommen haben. Je klarer wird, dass selbst die besten geistlichen Formen nur Schatten sind und dass die Substanz allein in der Person Christi liegt, desto freier kann das Herz werden, nicht an Regeln, Leistungen oder Eindrücken zu hängen, sondern an ihm selbst. In dieser Freiheit verliert die Angst, etwas zu verpassen oder nicht zu genügen, ihre Macht, weil die Fülle nicht mehr aus Askese oder Kultur, sondern aus Christus als dem lebendigen Mittelpunkt erwartet wird. Christus, alles und in allem im neuen Menschen. Im Kolosserbrief steht nicht zuerst die Analyse der Gefahren im Vordergrund, sondern die Größe der Person, die sie überragt. Paulus zeichnet Christus als das Bild des unsichtbaren Gottes, als den Erstgeborenen aller Schöpfung und den Erstgeborenen aus den Toten. In Kolosser 1, 15-18 heißt es, er sei das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, und er ist vor allem, und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Diese Dichte an Aussagen nimmt jeder religiösen Ergänzung den Boden, wer in allem den Vorrang hat, lässt sich nicht als einer unter mehreren geistlichen Faktoren behandeln. In 3 Stunden und 10 Minuten und 11 sagt Paulus, dass es in dem neuen Menschen keine Möglichkeit gibt, Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Barbar oder Skyth, Sklave oder Freier zu sein. Vielmehr ist in dem neuen Menschen Christus alles und in allen. Das bedeutet, dass Christus jeder und in jedem sein muss. In dem neuen Menschen ist kein Platz für Chinesen, Japaner, Amerikaner, Briten, Franzosen oder Deutsche. Christus muss jeder Einzelne von uns sein. In dem neuen Menschen muss Christus du und ich sein. Nicht nur die Kultur muss weg, sondern sogar wir selbst müssen weg. Wenn Paulus dann im Blick auf den neuen Menschen sagt, wo nicht Grieche und Jude ist, Beschneidung und unbeschnitten sein, Barbar, Skyth, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen, fasst er das Ergebnis dieser Christusschau zusammen. Der neue Mensch ist keine verfeinerte Summe menschlicher Identitäten, sondern eine Wirklichkeit, in der Christus der Inhalt jeder Identität geworden ist. Er ist dort nicht nur das verbindende Band zwischen verschiedenen, sondern die innere Realität aller. Dass Christus alles ist, bedeutet, er ist unsere Gerechtigkeit, unsere Weisheit, unsere wahre Demut, unsere Geduld, unser Maßstab und unser Ruhm. Dass er in allen ist, meint, er wohnt tatsächlich in jedem Gläubigen, nicht als Idee, sondern als Leben. In Kolosser 3:4 wird das zugespitzt, wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Christus ist nicht bloß ein Teilbereich unseres Lebens, er ist dessen Quelle und Wesen. Damit verlieren alle geistlichen Ersatzprogramme ihre Berechtigung. Wo Christus selbst das Leben ist, macht es keinen Sinn, ihn durch systematisch perfektionierte Frömmigkeit oder charismatische Ausstrahlung zu kompensieren. Gesetzliche Strenge, fromme Tradition, intellektuelle Tiefe, emotionale Intensität, sie mögen jeweils ihren Platz haben, doch sie dürfen nicht das tragen, was allein die Person Christi trägt, unsere Identität vor Gott. Die Frage im neuen Menschen lautet nicht, welche Prägung, welches Profil bringe ich ein, sondern, wie sehr hat Christus Raum, in mir zu sein, was er ist. Jesu Worte in Johannes 15:5 bekommen hier Gewicht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Der neue Mensch ist gleichsam dieses Geflecht der Reben, in dem der eine Weinstock das Leben und die Frucht ist. Solch ein Blick auf Christus entmutigt nicht, indem er das eigene einfach auslöscht, sondern er richtet neu aus, was menschlich, kulturell, charakterlich gegeben ist, darf bleiben, doch nicht mehr als Herr im Zentrum, sondern als Gefäß, durch das Christus sich ausdrückt. Es ist befreiend, nicht mehr die eigene Herkunft, Nation, Gabe oder Geschichte verteidigen zu müssen, sondern Christus als alles und in allen zu sehen, auch im Bruder, der so anders denkt und empfindet. In dieser Perspektive kann Einheit wachsen, die tiefer ist als Übereinstimmung in Stilfragen, eine Einheit, die aus dem einen Leben kommt, das in allen wohnt. Der neue Mensch ist dann nicht hochabstrakte Theologie, sondern erfahrbare Realität im Miteinander, wenn Christus nicht nur bekannt, sondern als lebendiger Mittelpunkt geliebt und zugelassen wird. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Wo nicht Grieche und Jude ist, Beschneidung und Unbeschnittensein, Barbar, Skyt, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Wo Christus als alles und in allen gesehen wird, verliert der Druck, sich über Herkunft, Leistung, Frömmigkeitsstil oder geistliche Marke definieren zu müssen, seine Kraft. Die eigene Identität wird nicht ausgelöscht, sondern eingebettet in eine größere Wirklichkeit, in der der Herr selbst das tragende Leben ist. Das schenkt Ruhe gegenüber den eigenen Grenzen und Weite gegenüber den Grenzen anderer, weil nicht mehr die Frage im Vordergrund steht, wer mehr oder weniger vorzuweisen hat, sondern ob Christus Raum findet, sich in uns zu entfalten. Diese Sicht öffnet das Herz für ein Gemeindeleben, in dem Christus tatsächlich die Atmosphäre prägt und nicht menschliche Zugehörigkeiten oder geistliche Profile. Das Herz der Bibel, Christus und die Gemeinde im Alltag leben. Wenn von dem Herz der Bibel gesprochen wird, rückt ein Bündel von 4 Briefen in den Blick, Galater, Epheser, Philipper und Kolosser. Sie stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern greifen ineinander und entfalten gemeinsam, wer Christus ist und was die Gemeinde in ihm ist. Galater entlarvt die Versuchung, dass selbst eine von Gott gegebene Religion mit ihrem Gesetz an die Stelle des lebendigen Christus tritt. Paulus bekennt dort, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Epheser hebt den Blick und zeigt die Gemeinde in der himmlischen Perspektive als Leib Christi, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Philipper wird persönlich und existenziell, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Kolosser schließlich stellt Christus als das Haupt über alle Schöpfung, Philosophie und Kultur vor und macht deutlich, dass er der Inhalt aller göttlichen Schatten ist. So wie es in unserem physischen Leib ein Herz gibt, so gibt es auch in der Bibel ein Herz. Das Herz der Bibel ist nicht das Buch 1. Mose oder das Buch Offenbarung, ja nicht einmal die Evangelien. Es ist ein Bündel von 4 Büchern, Galater, Epheser, Philipper und Kolosser. So entsteht eine Linie, Christus statt Religion, Christus als himmlische Realität und Gemeinde, Christus als geliebtes Leben, Christus als alles genügender Mittelpunkt über Kultur, Philosophie und Askese. Dieses Herz der Schrift schlägt nicht im abstrakten Lehrgebäude, sondern im Alltag. Wenn Kolosser 2, 9-10 sagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, dann ist das nicht nur eine hohe Formulierung, sondern ein Schlüssel für persönliches Leben und Gemeindeleben. Persönlich bedeutet es, die Fülle, nach der das Herz sucht, Annahme, Sinn, Kraft, Orientierung, wird nicht durch ständiges Optimieren der eigenen Spiritualität gefunden, sondern im Bleiben in Christus, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Gemeindlich bedeutet es, echte Fülle entsteht nicht durch perfekte Programme, sondern durch ein gemeinsames Leben aus dieser Fülle Christi. Praktisch zeichnet sich wahres Gemeindeleben dort ab, wo diese vierfach betonte Christusmitte erfahrbar wird. Wo Christus statt religiöser Gesetzlichkeit herrscht, verliert der subtil drückende Zwang, sich durch Leistung zu rechtfertigen, seine Macht. Wo die Gemeinde als Leib Christi gesehen und geliebt wird, bekommt jedes Glied Bedeutung, nicht wegen seiner Sichtbarkeit, sondern weil das eine Haupt es belebt. Wo Christus als geliebtes Leben geschätzt wird, müssen nicht ständig äußere Anreize geschaffen werden, um geistliche Aktivität zu erzeugen, das innere Leben drängt selbst nach Ausdruck. Und wo Christus über Kultur und Philosophie steht, kann Verschiedenheit bestehen, ohne das Zentrum zu sprengen. In Epheser 4, 15-16 heißt es über dieses Wachsen, lasst uns aber, die Wahrheit festhaltend in Liebe, in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, aus dem der ganze Leib, das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe bewirkt. Dieser Blick auf das Herz der Bibel ermutigt, das eigene Christsein nicht in Randzonen zu verlieren. Wenn Christus in diesen Briefen so konsequent als Mittelpunkt für persönliches Leben und Gemeindeleben vorgestellt wird, ist das kein unerreichbares Ideal, sondern eine Einladung, die Richtung zu erkennen, weg von einem Christentum, das um äußere Systeme kreist, hin zu einem Leben, in dem Christus selbst der innere Bezugspunkt wird. In diesem Prozess bleibt viel Stückwerk und manches an Kultur, Prägung, Gewohnheit wird sichtbar. Dennoch darf die Hoffnung wachsen, dass das Herz der Schrift sich als Herz unseres Glaubenslebens erweist, Christus, der uns nicht nur lehrt und rettet, sondern sich selbst als unser Leben und als Mitte seiner Gemeinde schenkt. Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das Herz der Bibel in Galater, Epheser, Philipper und Kolosser zu erkennen, hilft, innere und äußere Schwerpunkte zu ordnen. Wenn Christus als Person im Mittelpunkt steht, statt Gesetz, Struktur, Aktivität oder Kultur, werden persönliche Entscheidungen, geistliche Sehnsüchte und gemeindliche Ausrichtungen von einem anderen Zentrum her geformt. Daraus erwächst eine stille Entlastung, man muss nicht alles im Griff haben, um gute Christen oder funktionierende Gemeinden zu sein, sondern darf lernen, jenem Christus zu vertrauen, der die Fülle in sich trägt und bereit ist, diese Fülle Schritt für Schritt in das reale, manchmal brüchige Leben hinein auszuteilen. Herr Jesus Christus, danke, dass du größer bist als alle unsere Traditionen, Gedanken und geistlichen Bemühungen und dass du in Gottes Augen alles und in allem bist. Öffne die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, wo gute und fromme Dinge dich in unserem Leben und in der Gemeinde unmerklich ersetzt haben. Wir bringen dir unsere Stärken wie unsere Schwächen und bitten dich, dass dein Kreuz alles beiseite räumt, was nicht wirklich du selbst bist. Erfülle uns neu mit dir als unserem Leben, unserer Freude und unserem einzigen Mittelpunkt, damit deine Gemeinde als Leib Christi in dieser Zeit sichtbar wird. Stärke jeden, der müde oder verunsichert ist, durch die Gewissheit, dass du genügst und dass du treu bist, dein Werk in uns zu vollenden. Dir sei alle Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, jetzt und in Ewigkeit. Amen.